Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften. Montagabend ist es und Andreas Durieux ist in der Leitung. Wir haben jetzt gerade ein herrliches Nachmittagsspiel gesehen zwischen Daniil Medvedev und Andrei Rublev. Der Rublev hat gewonnen in einem fantastischen Match, wie gesagt, hat ziemlich viele Chancen gebraucht. Gestern Abend Rafael Nadal verliert gegen Taylor Fritz und Felix Rocher à l'Ersin verliert gegen Kasper Rüd, wie auch immer. Wie viel hast du gesehen bis jetzt, Andi? Servus.
Servus, hallo, servus, grüß euch. Und also zwei Drittel habe ich gesehen. Die Rublev-Partie nur ganz wenig. Aber ja, also was kann man sagen? Drei Überraschungen für mich bis jetzt. Also schon, wenn man, gut, abgesehen vom Rafa, aber wenn man den Namen hernimmt, muss man, glaube ich, trotzdem noch von einer Überraschung sprechen. Oder bin ich da, gebe ich die Frage gleich an dich zurück, bin ich dazu vergangenheitsverliebt und realitätsverweigernd in dem Fall?
Naja, ich hätte nicht gerechnet, dass der Fritz so frisch wirkt, wie er gestern Abend gewirkt hat. Ganz ehrlich, der ist herausgekommen und hat quasi das Jack-Sock-Revival aufgelegt. Aufschlag, super, Vorhand, hat einfach hingeknallt die ganze Zeit. Mit der Rückhand war er solide und Rafa hat halt einfach keine Zeit gehabt. Das hat er dann auch in der PK danach gesagt, dass er für sein Spiel halt Zeit braucht und der hat ihm der Fritz nicht gegeben. Und ja, es war beeindruckend, was Fritz gemacht hat. Und für den Rafa jetzt mit in zwei Sätzen zu verlieren, das ist halt bei dieser ganzen Geschichte, wie man weiß, schwierig, weil jetzt muss er eigentlich fast den Zweig in den Oshiali Asim gewinnen, damit er noch ein Leiberl hat fürs Halbfinale. Schwierig. Aber wenn du mich so fragst, ich war schon ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, dass der Fritz vor der Occasion zusammenbrechen wird, weil er eben noch nie da gespielt hat. Da dachte ich schon, dass da möglicherweise eher der Rafa die Nase vorn hat.
Ja, auch diese Überlegung hat was für sich. Ich verweise nur auf unser nettes Gespräch, genau vor einer Woche, da waren wir doch der Ansicht, wenn überhaupt, also ich mehr, dass, und ich habe das Gefühl noch immer, dass wer weiß, ob er das fertig spielt, der Rafa sozusagen. Also die Alias-Sympathie, aber dann würde es mich nicht wundern, käme dann doch der Rüd noch in der dritten als sein Ersatz sozusagen da dran. Aber das ist einmal egal, also er hat das verloren. Im ersten Satz auch schon mit Bauchweh ins Tiebreak gekommen und dann der zweite war bitter, finde ich. Ja, also ich glaube, dass das jetzt, das ist sicherlich auch altersgeschuldet, weil auf Sand ist es noch immer so, glaube ich, dass er das gewinne. Ja. Überhaupt auch Best of Five, wenn er in Saft steht, aber das Wenn und Aber ist wieder einmal obsolet. In dem Fall, der Fritz, ich war auch überrascht, wie der eigentlich ja, das cool runtergespielt hat. Im zweiten war es dann kein Mirakel mehr, würde ich jetzt einmal sagen. Und ansonsten ja, das andere Spiel, für mich eine Überraschung, weil du sagst, völlig richtig, da habe ich den Eindruck nämlich beim Herrn Rüd gehabt, dass der einfach ganz frisch war und ich hätte den Alias-Sim vorher favorisiert. Naja, er hat sich selber auch enttäuscht, war schon, aber er hat nicht recht viel machen können, war mein Eindruck.
Und das ist halt nach wie vor so, ich hätte den Toni Nadal so gern gefragt, und ich hätte so gern Zustimmung bekommen. Ich habe es ja schon öfter gesagt in Stuttgart. Du weißt halt beim Moshe Aliasim, der kann die Rückhand nur cross spielen. Da kannst du dein ganzes, es hat ein oder zwei Bälle, hat er Longline versucht, die haben nicht funktioniert mit seiner Technik. Und da kannst du dich als Gegner halt darauf einstellen. Und irgendwie habe ich aber, bevor das Match losgegangen ist, jetzt ist natürlich leicht reden, ich habe dann wieder gedacht, jedes Mal, wenn man den Rüd unterschätzt, dann zeigt er halt doch ein bisschen was. Und er hat was gezeigt, er hat genug gezeigt. Ja. Hier, da hat er ihm halt die Vorhand eingebaut. Und das hat gereicht dann. Also war schon gut von Kasper Rüd. Da kann man nichts sagen. Was mich natürlich am Abend, dann würde mich auch deine Einschätzung interessieren, gefreut hat beim Rafa, also viele Leute sind nicht mehr auf Mallorca, weil alle sind in seiner Box gesessen, die in Frage gekommen sind, habe ich den Eindruck gehabt.
Naja, er nimmt so gegen Herbst, Spätherbst seiner Karriere dann doch gern wenn Mitte einem nahesteht, glaube ich.
Ja, Mama und Papa sind nebeneinander
gesessen. Aber auch in der Halle war es ja so. Ja. Ja, Entschuldige, ich glaube ja auch in der Halle war es ja so, dass also die Leute waren schon alle sehr im Rafferlager. Ne?
Ja, das schon. Ja, einfach, weil ich glaube, jeder erkennt so oft, und er hat es ja selber gesagt, so oft wird er dann immer am Start sein. Und da macht er das Beste draus, und das wissen wir ja auch. Also wenn Nadal den Platz betrifft, egal wie er benannt ist, aber die Energie, die er versprüht, das ist schon Wahnsinn eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ja. So, jetzt haben wir also gesehen.
Ich noch einstellen. Du hast noch gesagt, er konnte sich nicht einstellen. Ja, also das erinnert mich an den Hansi Orsulic, dieser Saga mit dem ich kann mich nicht einstellen, weil der Hansi hat seinerzeit bei einem Europameisterschaftskampf bereits schwer angeschlagen, hat er laut geschrien, ich kann mich nicht einstellen im Ärm. Also das wollte ich dazu noch sagen.
Ja, sehr, sehr schön. So, apropos neue, frische oder auch alte Gedanken. Du hast dich getroffen mit einem Mann, den ich ehrlicherweise erst danach erkannt habe, nachdem du mir das Interview geschickt hast. Mit ihm, da hören wir jetzt rein, aber vielleicht magst du ihn ein bisschen anteasern, den guten Mann, den du in Bratislava wahrscheinlich getroffen hast.
Ja, gern. Ja, natürlich, genau. Ich war nämlich in Bratislava, da durfte ich assistieren dem Herrn David Picher, unserem vielgerühmten Doppelstrategen. Der war immerhin dort im Viertelfinale im Doppel. Mit meiner mentalen Unterstützung auch kein Wunder. Und auch den Juri Rodionow, der allerdings hat sich dann verletzt. Also da weiß ich nicht, ob ich der Richtige war in seiner Box. Aber egal, ich bin ja auch hingefahren, eben weil ich weiß, dass dort immer die Legenden herumsitzen. Leider habe ich auf den Marian Weider, der ja mit dem Herrn Molchan oder Molchan, ich glaube Molchan spricht man ihn aus, der bereits auf Nummer 45 arschiert, das hätte ich nie geglaubt, es ist aber so, gemeinsam mit dem Karol Beck, der seinerzeit wiederum da in dem Davis Cup Finale 2005 war, in derselben Halle, da wegen Dopings irgendwie war da was, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, jedenfalls. Der Herr Karol Kutscherer ist mir dort über den Weg gelaufen. Ich habe ihn schon noch erkannt und er ist ja Politiker. Und er hat sich auch gefreut, mich zu sehen, was selten ist bei den Leuten. Darum freut es mich umso mehr. Und das ist, weil wir uns nur alle paar Jahre sehen. Und er hat aber gemeint, er möchte gerne auf Deutsch mit mir sprechen. Dementsprechend ist es jetzt, wenn man hineinhören will, dann doch ein bisschen mühsam, aber ich finde doch recht charmant und nett, zumal ich weise gleich am Anfang darauf hin, er ja mehrere Nummer Einsen geschlagen hat, und zwar den Sampras, den Agassi und auch den Thomas Muster. Also hören wir da einmal rein.
Ja, aber ich mag vorausschicken, ich bin ja aufgewachsen mit vielen Legionären, wie wir damals gesagt haben, die bei uns Handball gespielt haben. Also ich finde das sehr, sehr gut Deutsch von Karol Kutscherer. Also keine zu tiefen Erwartungen. Danke, Andi, fürs Gespräch mal insofern, als dass wir uns jetzt eben den Karol Kutscherer anhören.
Ja, ich habe große Freude, die slowakische Tennislegende Karol Kutscherer. Servus, Karol.
Hallo.
Dankeschön, dass du mir das Interview gibst. Ich kann mich noch gut erinnern, ein paar Jahre zurückliegend hier in dieser Halle 2005, ja, am Ende deiner Karriere. Genau. Davis Cup Finale, das war ein bisschen ein trauriger Moment. Du warst nicht mehr ganz fit, kann ich mich erinnern, aber trotzdem schöne Erinnerungen im Finale. Ne?
Ja, sehr schöne. Das war ein sehr schönes Ende, Karriereende für mich. Aber leider konnte ich nicht den letzten Match, wenn es zwei beide war, spielen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Familie damals, habe ich mich, wie sagt man das, verschieden.
Ja, geschieden.
Geschieden. Ja, ja. Nachher, also die Ende war ein bisschen traurig, meine Karriere, aber das war ein sehr schöner Erfolg, hier Finale zu spielen.
Was war dein schönster Moment in der Tenniskarriere?
Ja, ich glaube, zwei Jahre hatte ich wirklich sehr gute. Das war Jahr 98 und 99, wenn ich war Top 10. Und noch ein paar Monate war ich Top 20, dann habe ich mich verletzt. Und konnte ich nicht nach der Verletzung zurückkommen. Aber das war die beste Zeit.
Ja. Ja, ich kann mich gut erinnern, 98 Wiener Stadthalle, genau. Finale gegen Sampras hast du verloren, aber genau. Australian Open hast du ihn geschlagen, sensationell.
Ja, genau, das waren wirklich gute Zeiten für mich, habe ich viele Turniere lange gespielt, bis Finale und so, habe ich glaube drei oder vier Turniere gewonnen, 98. Und Sampras habe ich geschlagen in Australian Open in Viertelfinale. Aber ich habe ein paar Mal mit ihm gespielt über die Jahre. Also das war in Wiener Stadthalle, wollte ich wirklich gewinnen, weil ich bin von hier, ja, Bratislava ist sehr nah. Also ich spürte, dass ich habe viele Chancen gehabt, aber leider, ich glaube, der zweite Satz war wirklich knapp. Habe ich 6-7 verloren. Und damals haben wir Best of 5 gespielt.
Ja, kann mich erinnern.
Und Sampras hat sehr gut gespielt.
Ja. Du hast auch Agassi geschlagen, du hast auch Muster geschlagen, ganz wichtig für Österreich. Wie war es, gegen Thomas Muster zu gewinnen, zu spielen überhaupt?
Ja, für mich das war ein Traum, gegen ihn eigentlich spielen, weil wenn ich noch 19 oder 20 war, ich könnte mit ihm trainieren in Wien. Wenn er hat sich vorbereitet für Davis Cup Spiele und so, ich war Sparringpartner, also wir könnten gekannt haben wir uns ganz gut und ich habe mich verbessert durch die Jahre und könnte ich ihn dann schlagen auch. Das war wirklich ein super Erlebnis.
Agassi auch geschlagen, kannst du dazu noch schnell was sagen?
Ja, Agassi hatte ein gutes Spiel gegen André, ich glaube, weil mein Trainer war Miloslav Mečić damals und er hatte mich eine gute Taktik gegen Agassi gebracht und ich könnte wirklich viele Bälle laufen und könnte alles zurückbringen und das hat ihm ein bisschen crazy gemacht. Also ich hatte eine gute, wirklich Statistik gegen ihn. Ich glaube 4-3 für mich gegen so einen Spieler. Das war meine vielleicht eine von besten Statistiken.
Ja, super, gratuliere. Ja. Jetzt noch eine Frage zum aktuellen Welttennis. Es ist gerade so eine Generationenumbruch. Wie siehst du das Ganze jetzt mit Federer schon zurückgetreten? Ich glaube, bei Nadal wird es nicht mehr allzu lang dauern. Djokovic auch schon älter und dann die vielen Jungen, die jetzt kommen, Alcaraz, Rune und so weiter.
Ja, es hat lange gedauert eigentlich, diese Zeit, wenn wir haben vielleicht ein bisschen früher erwartet, dass jemand kommt von Jungen. Aber die drei wirklich waren unglaublich durch die Zeit. Da haben viele neue Rekorde gemacht. Ich glaube, das wird wirklich schwierig wieder zu verbessern. Aber wir sehen schon jetzt 18-jährige Alcaraz. Der ist Nummer 1 jetzt. Und ich glaube, die Tennis Welt hat erwartet vielleicht von anderen Spielern nach oben kommen, wie zum Beispiel Zverev oder ich weiß nicht jetzt anderen Spielern, dass wir haben erwartet, jemand anderer kommt früher. Ja. Und jetzt ein bisschen Überraschung, dass Alcaraz ist da und Nummer 2 ist Casper Ruud. Ja. Und das ist auch eine Überraschung.
Wenn du schaust, du hast selber im Masters gespielt, das hat noch, glaube ich, noch Masters geheißen, jetzt ist Seasons Final, ATP Final. Kannst du über deine Masters-Teilnahmen etwas erzählen, wie ist es dir gegangen?
Eigentlich muss ich wieder zu sagen, das war nicht so ein gutes Part von meiner Karriere. Eigentlich, weil es war Jahr 98, aber diese Probleme mit der Familie und so hatte ich durch die Saison ein bisschen schon. Und Masters war nicht so gut für mich. Das war Ende von des Jahres. Und ich hatte gute zwei Matches gehabt gegen Kafelnikov. Einen Satz gewonnen und also in drei verloren. Und dann gegen Moya auch. Also die letzte Spiel gegen Sampras war nicht so gut dann. Aber mit Motivation hatte ich schon ein Problem ein bisschen. Aber das war super Zeit für mich. Das in Hannover war das und das war super Turnier.
für mich genial, mit dir zu sprechen, auch über das jetzige Masters, das bevorsteht, wenn wir noch vom Masters sprechen wollen. Wer ist für dich Favorit und wie siehst du da die Ausgangslage?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, diese jetzt wer in besten Form kommt ins Turnier. Der hat ein bisschen Vorteil und ich glaube, der letzte Resultate hatte diesen auch zweite Norwege, ich glaube Pune heißt er. Ich weiß nicht jetzt den Namen.
Wen meinst du?
Das ist Kasper Rune.
Rune ist Dänemark.
Von Dänemark, ja, Dänemark. Entschuldige. Ja. Also diese Junge hat mir gefallen, sehr viel.
Also, der ist nur Ersatz. Wir werden sehen.
Ersatz? Ja, okay, das wüsste ich nicht. Ja. Mal sehen, ob er ins Turnier kommt. Ja. Aber sonst, ich glaube, schwer zu sagen, wer aber Novak kommt wieder.
Wollte ich sagen.
Ja, Novak kommt wieder und ich glaube, er hatte ein gutes Paris-Turnier und glaube, er hatte gute Chancen.
Wenn wir über Novak sprechen, gibt es eine große Parallele. Er wurde zwar nicht von Miloš Mečić, so wie du, trainiert, aber du bist auch von Marian Weider trainiert worden.
Genau.
So, und jetzt haben wir den im Team schon jahrelang von Novak Djokovic. Wie siehst du das?
Das muss man wirklich sagen, dass Marian Weida hat mich trainiert und nachher Novak Djokovic. Ja? Mhm. Also das war gute Schule für Marian. Und vorher hat Marian mit Dominik viele Jahre also ich glaube, Marian ist wirklich ein super Coach und er hat, ich glaube, viel gebracht für Novak, das ist klar. Und sonst jetzt, ich bin wirklich froh, dass Marian arbeitet mit unserem besten Spieler, jetzt Alex Molchan.
Zum Abschluss noch eine Frage, wer ist für dich der Größte aller Zeiten, außer du selber natürlich?
auch schwer zu sagen, aber ich muss sagen jetzt Roger,
alles klar. Okay. Das wird unseren Producer sehr freuen im Radio.
Okay, viele Grüße.
Danke, alles Gute. Danke, Karl Kutscherer.
Okay. Okay.
Sehr lieb, danke. Was machst du mit ihm auch noch?
Ja, genau.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, ganz interessant, dass Karl Kutscherer gegen Andre Agassi so gut gespielt hat, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er ihm kolossal auf die Nerven gegangen ist, weil das hat der andere nicht gemacht, dass er 6-mal den Punkt gegen jemand machen hat müssen.
Ja. Das ist ja wirklich lustig, weil das war sozusagen ein Klon des Miloš Mečić, den ich auch getroffen habe, der ja vor dem Weider den betreut hat, wie wir schon gehört haben, den Kutscherer, und der hat wirklich auch so ähnlich gespielt, lästig, ja, war immer schon am Ball und hat eben das doch mehrheitlich vermeintlich defensiv angelegt. Es war nicht mehr ganz defensiv, aber war dann doch so, wie du richtig sagst, dass einer schon narrisch werden kann, wenn der Ball halt 1000-mal zurückkommt. Ja. Das ist es, ja.
Ja, Miloslav Mečić, was glaubst du? Ich glaube, er wird jetzt noch öfter dran denken an das Wimbledon-Halbfinale 1988 gegen Stefan Edberg, wo er, glaube ich, 2-0 Sätze vorn war und dann noch verloren hat. Das wäre seine größte Chance gewesen, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Im Finale gegen Becker, okay, hätte ich undeutlich gesehen. Aber ich glaube, Miloslav Mečić war doch einer von denjenigen, die am längsten noch mit Holzschlägern gespielt haben. Oder täusche ich mich da?
Ja, du bist ganz richtig. Und zwar, natürlich hieß der auch irgendwas mit Graphit im Namen. Es war ein Snowboard, so ein grünlicher. Mit ähnlich wie der vom Villas von Hed, mit so ein bisschen an Eckerl drin, also schon eine Gabelung, ja. Also nicht mehr der Monoschaft, wie es in der Fachsprache heißt. Und den spielt er heute noch, ja. Ich hab das gesehen, wobei man eins dazu sagen muss, der ist ganz schwer gehandicapt, der hat aufhören müssen, sehr jung, wegen der Bandscheibengeschichte, die er gehabt hat, ist operiert worden. Das wurde aber nicht besser, sondern partiell sogar schlechter. Und der kann, also wenn du den siehst, Der ist ein bisschen jünger als ich und der kann noch weniger hatschen. Also der ist wirklich arm dran. Und er sagt aber, er spielt ihn und er hegt ihn und pflegt ihn und er braucht ja keinen anderen. und das ist, und er spielt auch noch die Darmseite. Also das ist drin. Babolat wird ihm geleistet. Ich glaube, er muss sich nicht selber leisten. Aber das ist halt schon schön. Aber wenn du sagst, auch für mich so eine Art unvollendeter Karriere, ja, auch die vom Kutscherer übrigens, der war ja auch im Semifinale Australien, wo er den Sampras geschlagen hat und dann weiß ich nicht mehr gegen wen verloren. Roger vielleicht, oder müsste man auch schauen jetzt.
War glaube ich zu früh für den Federer. Das war wahrscheinlich irgendwie Todd Martin oder Agassi, einer von. Todd Martin ist ein Kandidat.
Ja, wahrscheinlich. War ein Blödsinn jetzt von mir, ja. Stimmt, ja. Und was wollte ich sagen? Ja, aber es ging, wir waren jetzt beim Match hier stehen geblieben, der war immerhin dann doch Olympiasieger 88, das möchte ich herausstreichen, obwohl, und das ist natürlich arg, dass dann, glaube ich, es war 88, als es dann wieder erst sozusagen reaktiviert wurde, war ja jahrzehntelang nicht olympisch, das Tennis.
Nicht ganz richtig. 84 war Vorführwettbewerb und 88 hat es dann gezählt, weil sonst wäre der Golden Slam von der Steffi Graf nicht zustande gekommen. Also 88 hat schon gezählt. Weil wir gerade drüber sprachen.
Weißt du, wer da noch Olympiasieger war? Das müssen wir jetzt schon noch sagen.
Also 84.
Ja,
84, ich habe im Hinterkopf, dass es der Edberg war, aber es war nicht Edberg, sondern es war irgendwie Aaron Krikstein oder sonst irgendjemand. Oder Kafelnikow. Nein, Kafelnikow war später.
Nein, ich löse es jetzt auf. Ich durfte es kommentieren damals. Aber einer, der ähnlich groß war, ein sehr sympathischer, unter Anführungszeichen Schweizer mit Schuhgröße 48, der ausgeschaut hat ein bisschen wie der Isner und rötlich-blonde Lockerln gehabt hat wie der Boris.
Ja, aber ich glaube, da liegst du falsch, weil Marc Rossi, der war 82. Ja. Der hat 82 in Barcelona gewonnen. Da bin ich mir sehr sicher.
War es 82?
Ah, 92, pardon, 92 in Barcelona hat er gewonnen. Wie davor, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, dann werde ich jetzt erfreut.
Ja, wie du dich erinnern kannst. Richtig. 92 sind ja Sampras und Courier in Kitzbühel gewesen.
Dann war es ein großer Blödsinn, was ich gesagt habe.
Das macht nichts.
Aber es war gegen den Herrn Arese, zumindest das weiß ich noch. Ja,
ja. Das ist möglich.
Und du hast natürlich recht, weil in diesen 92er Jahren waren in Kitzbühel wunderbare Spieler, auch der Herr Sampras, der es gewonnen hat gegen Mancini, weil die sich auf Sand vorbereitet haben.
Genau.
Unglaublich eigentlich. Aber wer hat Vierer, das ich weiß nicht mehr, diesen Vorführbewerb. Müssen wir googeln.
Ja, ich google mal ganz kurz, aber während ich google, kannst du ja Sieger Stefan Edberg. Ich wusste doch. Wusste doch, dass der Edberg das gewonnen hat. So.
Bravo.
Im Finale, Finalgegner Francisco Maciel aus Mexiko, ganz ehrlich, von dem habe ich davor und danach nie mehr was gehört.
Nein, ich auch nicht. Und das ist aber dann so weitergegangen mit diesen Überraschungs-Olympiasiegern, inklusive für mich auch der Herr, der seine Medaillen dann verloren hat und sie doch wieder zurückbekam und jetzt den Herrn Thiem betreut. Dass der zumindest so viel abgeräumt hat, war für mich sehr überraschend. Ja, der Herr Chilene. Ja.
2004 in Athen, wo auch das Doppel mit Fernando González gewonnen hat. Bevor wir unseren Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche wählen, erzähl uns ganz kurz noch nur Gutes über den Challenger in Bratislava, wo der Dominik eigentlich ohne weiteres hätte spielen können, vielleicht sogar sollen.
Ja. Also, was soll ich erzählen? Es ist für mich ein bisschen auch Tradition, weil es zum Ende des Jahres ist. Ich hab mir natürlich angeschaut, obwohl mir das früher egal war, wer spielt von den Österreichern mit, habe dann kontaktiert, war also dort auch sehr gut akkreditiert. Ich bedanke mich bei den bereits genannten, vor allem beim David Bichler, der mir da sehr geholfen hat. Und dann ist das natürlich klasse, weil das ist so ähnlich wie in Salzburg bei dem Challenger. Du hast ja kaum, es gibt zwar eine Pressebeauftragte, aber die sind ja froh über jeden, der sich nur peripher interessiert. Die alle mehrheitlich leer, fast, glaube ich, 2004 waren es damals oder 2005, inoffiziell bei diesem Davis Cup, den ich schon erwähnt habe, Davis Cup Finale 2005, als man leider sagt, in Kroatien verloren hat, wo der Goran hätte spielen können, noch als Playing Captain hat er nicht gemacht. Das entscheidende Match war, glaube ich, Ancic gegen irgendeinen Doppelspieler, der dann einspringen musste, eben weil der Karol Kutscherer dort seine Karriere beendet hatte. Das hat er eh schon erzählt, also mit privaten Problemen hin und her. Hat also verloren, hat nicht gut gespielt. Der Hrbatý hat damals, das war fantastisch, den Ljubicic geschlagen. Hat alles nichts zu tun mit dem Challenge, aber das sind halt so Dinge, die dann immer wieder aufblitzen. Es hat sich dort nichts verändert. Es ist ja auch das gleichzeitig das nationale Trainingszentrum. Ich habe ein bisschen zugeschaut dann auch bei den jüngeren Jahren. Also da kommen schon sehr, sehr viele nach, die man jetzt natürlich noch nicht kennt, aber so, also man hört ja dann auch immer wieder von jungen Slowaken, auch Tschechen viele noch, ja. Natürlich dort nicht, aber früher war das ja ein Land, wie wir alle wissen, oder eine Nation. Und ja, also das hat eine große Tradition nach wie vor. Und das Schöne ist, weißt du, was mir so geht, was mir fehlt in Österreich? Vor allem, gut, in der Südstadt, das kann man jetzt nicht mehr so sagen, weil ja das nicht mehr das deklarierte alleinige Leistungszentrum ist. Es gibt ja auch in der Slowakei andere, aber das Schöne ist dort, da werden illustriert diese Größen von früher. Ja, du hast von der Cibulková mit Riesenfoto und mit Unterschrift, also so eine Art Heldenwand kann man jetzt nicht sagen, aber in dem ganzen Foyer sind große, schöne Fotos, so riesengroß, so ausgeleuchtet, als Bild faktisch, und das ist schon etwas, wo man, wenn du die dann alle geballt siehst, und das nimmt fast kein End, also da sieht man dann, was das für eine Wahnsinnstradition hat und welche gute Spielerinnen, auch die Handtuchhofer lacht natürlich runter, ja, auch das Fed Cup-Team lacht runter und so weiter. Apropos Fed Cup, wollen wir noch ein Wort verlieren oder eineinhalb, das lasse ich dir über. Also das ist das, was mir so gut gefallen hat, und natürlich dann auch, dass die Spieler, wenn sie relaxed sind, dort ja, sich freuen, wenn sie auch was gefragt werden. Ich habe mich auch mit Juri länger unterhalten. Leider war der dann natürlich heiß, als er sich verletzt hat. Aber auch das war schön zu sehen. Diese beiden Ungarn haben mich überrascht. Ich hätte eigentlich getippt auf den Tim van Rijthoven. Das ist ein sehr feiner Spieler, aber der hat dann ganz knapp verloren, eben gegen diesen Marošan, der ja auch dann nach eineinhalb Sätzen von dem WO des Rodionov profitiert hat. Also für mich ist das immer ganz nett. Das ist eine Stunde mit dem Auto und ich kenne mich dort schon sehr gut aus. Und ja, dementsprechend schön genieße ich das halt. Ne? Und jetzt nächste Woche oder übernächste ist noch ein Damen 60er, glaube ich, Art Challenge. Aber da weiß ich nicht, ob ich mir das gebe.
Was muss noch geben, sind die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche nach einer kurzen Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, Andi, vielleicht magst du heute anfangen und vielleicht magst du ja gerade in diesem Atemzug auch gleich ein bisschen auf das eingehen, was sich da in Glasgow getan hat.
Ja, genau. Also für mich ist das Schweizer Team ist für mich das, wie sagt man das, darf mein Team auch nehmen?
Ja, natürlich.
Bin mir nicht sicher.
Natürlich.
Das im Reglement. Ja. Also dann sind das die Mitarbeiterinnen der Woche mit dem Herrn Günthert gemeinsam, der das sehr souverän bewältigt hat. Die haben sich schon lange auch verdient. Mich haben alle drei überrascht, die dort beim Einsatz waren, oder waren es mehr im Einzel? Jedenfalls, ich glaube, ich habe gesehen, die Jill Deichmann, oder?
Ja.
Dann auch die Frau Golubic, die auch fantastisch gespielt hat. Und natürlich die Bencic, die überragend war, meiner Ansicht nach. Ja. Somit war dann das Doppel überhaupt von keiner Bedeutung mehr. Davor war es, glaube ich, mal ein bisschen knapper, aber das war für mich schon schön zu sehen. Diese ganze Geschichte dort und dann, ich möchte jetzt auch eine Division hinunter, obwohl es für Österreich ein Pyrrhus-Sieg gewesen sein wird, finde ich jetzt einmal. Da möchte ich der Paschek ein Kompliment machen, obwohl es nicht ganz gereicht hat gegen die Ostapenko, aber sie hat ja dann immerhin den wichtigen anderen Sieg im Kreuzspiel gefeiert. Und ja, also da muss ich sagen, also Hut ab, ja. In alle Richtungen. Leider gegen die USA auswärts wird es gar nichts zum Gewinnen geben, aber das hatten wir schon einmal anders. Ja. Ich erinnere ich erinnere, ich weiß nicht, ob die Marion selber gespielt hat. Ja, auf jeden Fall hat, glaube ich, die Babsi Schwarz dort gespielt und hat die Seelisch geschlagen oder irgend so. Da war eine große Sensation im Rahmen dessen. Und Österreich hat dann dort, glaube ich, sogar gewonnen. Oder war das nur ein Sieg? Ich verwechsel also viel inzwischen. Aber das sind so meine Erinnerungen. Auswärtsspiel Amerika. Da gab es noch eins zu Hause. Das war im Berg-Isar-Stadion, wo die Frau Schett alle geschlagen hat auf Sand und wir dort grandios gewonnen haben. Vielleicht war das, was ich gemeint habe mit dem Sieg. Aber ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass unsere Mädels bei allem Ruhm, der ihnen gebührt und zusteht, da jetzt dann sich doch in der Weltgruppe etablieren können. Also für mich ist trotzdem der Sieg der Schweiz über das drüber zu stellen. Jetzt bin ich gespannt, wen du hast, Damen oder Herren.
Ja, gut, ich möchte die Deutschen auch nicht unerwähnt lassen, weil in Kroatien zu gewinnen, in Rijeka, das ist schon stark. Auch wenn bei den Kroatinnen Donna Vekic gar nicht gespielt hat, Matic hat nur ein Spiel gemacht, also da ist auch was im Argen, aber trotzdem schön für Deutschland, dass sie in der Weltgruppe drin geblieben sind. Aber ich nehme ganz Fahrt, weil er auch ein bisschen Fahrt spielt, aber mein Gott, er hat halt letzte Woche dann oder am Samstag dieses Next Gen Masters gewonnen, Brandon Nakashima. Das einzige Interessante an ihm war sein ehemaliger Coach, nämlich Pat Cash. Den habe ich vor zwei Jahren war es in Ismaning beim Turnier, ist der da rumgestanden und denkt, was macht er da? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, bin ich draufgekommen, okay, der Coach, den Nakashima. Ja, aber das ist mein Mitarbeiter der Woche. Ein bisschen Fahrt, wie gesagt, aber da muss man durch.
Ja, dieses Jugendmasters unter Anführungszeichen war überhaupt sehr Fahrt. Mit lauter Italienern, die ich noch nie gehört habe, ist das Feld, glaube ich, aufgefüllt worden aufgrund so mancher Absagen. Ich weiß nicht, ob sich das halten wird mit der Finalpaarung Lehetschka gegen Nakashima, wo du sagst, und beide haben sogar Charisma. Gar Charisma haben die, alle zwei.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.